Der gläubige Staatsfeind. Wir hatten hier in der ersten Version des Videos eine Auflistung über den katastrophalen Zustand der Welt, nicht in Sachen Umwelt, Klima, Spritpreise oder dergleichen, sondern in Sachen moralischer Abfall, ständige Unruhen, Intrigen, Kriege, Ungerechtigkeiten und vieles mehr. Aber jeder von euch weiß selbst, wie schlimm es ist und dass es immer schlimmer wird. Natürlich gibt es hier und da Lichtblicke, aber im Großen und Ganzen geht es stetig bergab. Und die Regierungen dieser Welt leisten da natürlich ihren Beitrag zu. Denn wenn die Menschen, die an der Spitze sitzen, entweder gar nichts oder nur auf dem Papier etwas mit Gott zu tun haben, sind alle diese Dinge in der Welt quasi vorprogrammiert. Denn aus Gottlosigkeit können nur gottlose Werte und gottlose Zustände entstehen. Das ist unvermeidbar. Aus diesen und vielen anderen Gründen ist es total logisch, dass, ganz allgemein gesagt, bei Gläubigen eine Art innere Abwehr gegen die Welt und ihre Regierungen, ja im Prinzip eine Anti-Haltung gegen jede menschliche Ordnung entsteht. Aber dennoch gilt, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Ordnet euch dem König unter, der an höchster Stelle steht. Ordnet euch auch seinen Vertretern unter, die er eingesetzt hat. 1. Petrus 2, 13-14. Wie lässt sich nun das eine mit dem anderen vereinbaren? Unsere Emotionen. Sie spielen bei diesem Thema, wie eigentlich bei fast jedem Thema, eine maßgebliche Rolle. Denn wie sollte man sich nicht darüber aufregen, wenn zum Beispiel laut Gesetz sexueller Kindesmissbrauch nahezu dieselbe Höchststrafe hat wie Steuerhinterziehung? Oder wie sollte man nicht über den Missstand traurig sein, wenn knapp 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu ausreichend Nahrung oder sauberem Trinkwasser haben, während die anderen verschwenderisch Essen wegschmeißen? Wie sollte man die Augen davor verschließen, wenn all das Böse in der Welt geschieht und der Mensch quasi nur noch an sich denkt? Oder ganz allgemein gefragt, wie sollte man emotionslos bleiben, wenn man all die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit in der Welt sieht? Man kann es nicht. Daher steht nicht umsonst geschrieben in Jakobus 4, Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. In anderen Worten, jeder, der Gott wirklich liebt, wird ganz automatisch mit der Welt keine Freundschaft, sondern eine Feindschaft haben. Daher kann man bei dem Ganzen seine Gefühle nicht einfach ausschalten. Jeder ist von dem Zustand der Welt emotional betroffen, der eine mehr, der andere weniger. Einige regen sich kurzzeitig auf, andere fortlaufend und andauernd. Bei den Letzteren, also bei denjenigen, die sich oft und viel darüber aufregen, kann es dann im Laufe der Zeit dazu kommen, dass sich eine Art grundsätzlich rebellische Haltung gegenüber dem sogenannten System entwickelt. Schnell wird dann strikt alles, was die jeweilige Regierung tut, quasi zwangsverteufelt. Erst recht, wenn es um Themen geht, was zum Beispiel hinter verschlossenen Türen, also im Geheimen, von der sogenannten Elite beschlossen wird. Und beim Thema Verteufelung ist es ja wirklich so, dass die, nennen wir sie, wahre Regierung im Geheimen, in der Tat vom Teufel selbst geführt wird. Nicht umsonst steht geschrieben in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Was bedeutet das jetzt aber in der Summe? Müssen wir denn nicht in irgendeiner Form rebellisch sein, wenn wir davon lesen, dass wir keine Freundschaft mit der Welt haben sollen? Müssen wir nicht den Regierungen der Welt den Kampf ansagen, wenn doch unser Kampf gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gerichtet ist? Wie kämpfen wir? Römer 13, 1-7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gibt nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Wichtige Anmerkung vorab: Hier redet Paulus nicht, wie es manche auslegen, von Ordnungen innerhalb einer Gemeinschaft, die Gott eingesetzt hat, sondern er redet von Obrigkeiten, er redet von Herrschern, er redet von Steuern und Zöllen. Alles Dinge, die nichts mit einer Gemeinschaft zu tun haben. Warum wir das explizit erwähnen? Aus dem einfachen Grund, dass manche Geschwister von der zuvor erwähnten Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit und dazu eben noch meist von den sogenannten Machenschaften der Elite so stark emotional betroffen sind, dass Stellen wie diese meist unbewusst falsch ausgelegt werden. Jedoch ist Paulus und, wie zuvor gelesen, Petrus sehr klar in ihren Worten und in ihren Ermahnungen. Egal, wie gottlos die Welt auch sein mag, gilt für uns als Gläubige dennoch, dazu noch einmal die Petrusstelle in ihrem ganzen Kontext, 1. Petrus 2, 11 bis 14. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Danach fährt er mit dem Grund fort, warum wir das alles tun sollen. Denn das ist der Wille Gottes, dass er durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. 1. Petrus 2, 15 bis 17. Falls sich an dieser Stelle jemand fragen sollte, wie denn durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen gebracht werden kann und wie man sich der menschlichen Ordnung, in dem Fall sogar der Babylons, unterordnet, der lese sich das Buch Daniel durch. Ein kleines Beispiel daraus aus Daniel 6, 4 bis 5. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Die neidischen Minister wollten Daniel anklagen, aber sie konnten es nicht, weil Daniel nicht nur gehorsam gegenüber Gott war, obwohl sie das als Ungläubige natürlich überhaupt nicht interessierte, sondern er war auch gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Sie fanden bei ihm keine Schuld, noch irgendetwas Nachteiliges, noch irgendeine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen. Er war, wie es der Heilige Text sagt, und das ist für unser Thema hier besonders wichtig, treu gegenüber der menschlichen Ordnung Babylons. Jetzt werden einige vielleicht unruhig und wenden ein, aber widersetzte Daniel sich nicht dem Befehl des Königs, niemanden anders als nur den König von Babel selbst anzubeten? Natürlich widersetzte er sich diesem Befehl, so wie es hoffentlich jeder von uns an seiner Stelle tun würde. Denn wir haben ein Gebot, dass wir nur den allein wahren Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, anbeten dürfen und keinen Menschen. Daniel ist also auch hier absolut vorbildhaft gewesen. Denn er war treu, ohne Schuld und ohne irgendein Vergehen gegenüber Gott und auch treu, ohne Schuld und ohne irgendein Vergehen gegenüber der menschlichen Ordnung Babylons. Aber eben nur so lange, wie das eine nicht mit dem anderen in Konflikt stand. In anderen Worten, Daniel gehorchte dem babylonischen Staat, solange er in allem Gott gehorchen konnte. Oder noch einmal anders, Gottes Gebote sind natürlich wichtiger als menschliche Gebote. Solange man den menschlichen folgen kann, ohne die göttlichen zu brechen, sollen wir ihnen gehorchen. Eben ganz genau so, wie es ein Daniel uns vorlebte. Und eben ganz genau so, wie es Paulus und Petrus gelehrt haben. Die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, denn das ist der Wille Gottes. Das Ganze nicht aus unserer, sondern aus Gottes Sicht. Jeremia 27, 5-8. Ich habe durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm die Erde, den Menschen und das Vieh auf dem Erdboden gemacht und gebe sie dem, der recht ist in meinen Augen. Und nun habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben. Sogar die Tiere des Feldes habe ich in seinen Dienst gestellt. Und alle Völker sollen ihm und seinem Sohn und seinem Enkel dienen, bis auch die Zeit für sein Land kommt und viele Völker und mächtige Könige es unterjochen werden. Es soll aber geschehen, das Volk und das Königreich, das Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht dienen will und seinen Hals nicht unter das Joch des Königs von Babel beugen will, dieses Volk werde ich heimsuchen mit dem Schwert und mit Hungersnot und Pest, spricht der Allmächtige, bis ich es durch seine Hand vertilgt habe. Man könnte viel zu dieser Stelle und zu dem ganzen Thema, wie alles aus Gottes Sicht zu betrachten ist, sagen. Denn sicherlich wirkt es für den einen oder anderen, gelinde gesagt, mehr als seltsam, dass Gott quasi seine ganze Schöpfung einem babylonischen Herrscher gibt. Und nicht nur das, sondern er führt auch noch Krieg gegen diejenigen, die sich Babylon nicht unterordnen. Wie gesagt, viel könnte man dazu sagen, aber am Ende läuft alles auf eine einzige Sache hinaus. Unser Gott hat alles fest im Griff. Nichts, was auf dieser Erde von Bedeutung geschieht, geschieht ohne ihn. Ob es etwas ist, was er aktiv bewirkt, oder etwas ist, was er geschehen lässt, indem er die Dinge einfach laufen lässt. Alles muss sich am Ende so oder so seinem Willen beugen. Das beinhaltet natürlich auch die zuvor gelesenen Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit und die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Alles ist ihm untertan. Selbst wenn diese geistlichen Mächte ihr Unwesen treiben, lenkt und führt unser allmächtiger Gott alles so, dass am Ende genau das geschieht, was seinem vollkommenen Plan entspricht. Das beste und anschaulichste Beispiel hierfür ist sein Sohn. Einmal können wir an ihm erkennen, dass er in keiner Weise gegen die staatlichen Obrigkeiten agierte. Null. Zum anderen können wir an ihm erkennen, dass Gott hier und da den Satan gewähren ließ, damit eben am Ende sein göttlicher Plan verwirklicht wurde. Schlussendlich gilt eben immer das eine: Gottes Plan wird erfüllt werden, so oder so. Denn er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Daniel 2,21. Oder in einer anderen Übersetzung: Gott ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und Könige ein. Mit diesem Verständnis im Hinterkopf ist die Aussage aus dem Römerbrief sicherlich leichter zu verstehen. Römer 13,1: Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Diese Aussage bedeutet im Umkehrschluss: Wenn man sich der Obrigkeit widersetzt, widersetzt man sich Gott selbst, weil er ja diese eingesetzt hat. Wenn man sich also auflehnt und rebellisch ist, ist das so, als würde man es besser wissen als Gott. Niemand würde das so behaupten, aber die Auflehnung gegen seine Einsetzung spiegelt genau das wider. Daher lesen wir auch direkt im nächsten Vers die Tragweite eines derartigen Fehlverhaltens. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Römer 13,2. Niemand will sich die Verurteilung unseres allmächtigen Gottes zuziehen. Noch einmal, damit es wirklich klar wird und man die Tragweite dessen versteht, warum man sich seine Verurteilung zuzieht, wenn man sich nicht der menschlichen Ordnung unterordnet, weil man dann nämlich an seiner Entscheidung, wen er wann, wo, wie einsetzt, etwas auszusetzen hat. Warum macht unser Gott das so? Warum setzt er gottlose Herrscher ein? Erst einmal, weil er es für richtig hält. Ob uns das nun gefällt oder nicht, es ist so. Er kann tun und lassen, was er will. Denn wer bist du denn, o Mensch, dass du mit Gott rechten willst? Wird etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Römer 9,20-21. Dennoch ist es so, dass unser Schöpfer uns viele der Gründe für seine Handlungen und Entscheidungen erkennen und verstehen lässt. Die wichtigsten für unser Thema hier sind, dass die Herrscher der Welt zum einen dafür da sind, wovon Petrus und Paulus geschrieben haben, also um in diesem Chaos noch halbwegs für Ordnung zu sorgen, zum anderen, weil sie eine Form des Gerichts für das jeweilige Volk sind, und sie sind auch deshalb da, weil unser himmlischer Vater nicht will, dass seine Kinder sich hier in der Welt wohlfühlen. Dieses Muster kann man übrigens auch bei der sogenannten Endzeit erkennen, denn auch sie wird zum einen wegen der Welt und zum anderen wegen uns kommen. 1. Petrus 4,17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Beide Punkte, also das heutige Geschehen und das bevorstehende Gericht, sollen also etwas ganz Bestimmtes bei uns bewirken. Die Gottlosigkeit der Welt soll dazu führen, dass wir zu unserem Gott schreien, damit er uns aus dieser Welt der Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und Sklaverei befreit. Das Ganze dient aber nicht dazu, dass wir uns ständig aufregen oder gar zu Systemrebellen werden. Wie zuvor gesagt, solange die Gesetze der menschlichen Obrigkeiten uns nicht dazu zwingen, göttliche Gebote zu brechen, sollen wir ihnen gehorchen. Denn die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, denn das ist der Wille Gottes. Im Grunde muss am Ende genau das passieren, was bei unseren Vorfahren vor dem ersten Exodus passiert ist, nämlich der Druck durch das System, in dem Fall der Ägyptens, musste so groß werden, dass das Volk begann, zu Gott zu schreien. Und damit das auch bei uns geschieht, braucht es eben die göttliche Einsetzung von Menschen, die nichts anderes sind als die liebevolle Züchtigung unseres himmlischen Papas, inklusive ein paar Backpfeifen, damit wir endlich aufwachen und uns hier in dieser gottlosen Welt nicht wohlfühlen. Oder anders, wir sollen zu ihm schreien, damit das, was er vor über 2000 Jahren prophezeit hat, endlich geschieht. Jesaja 2,2-4. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Allmächtigen fest gegründet stehen, an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Allmächtigen, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Allmächtigen von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Erst wenn das geschieht, wird es Gerechtigkeit und Frieden geben. Vorher nicht. Bis dahin heißt es daher nicht jammern, meckern oder gar gegen die Obrigkeiten rebellieren, sondern Gott vertrauen, dass er ganz genau weiß, was er macht. Denn er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und Könige ein.